heute ist Montag.
Ach so,
du der 19. Ja. Februar 2024. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute: Wenn sie entschieden haben, mich zu töten, bedeutet das, dass wir in diesem Moment besonders stark sind.
Ab 17. Tägliche Feierabend-Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
Wir machen zusammen Feierabend.
Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend und wir haben heute in der Tat ein klitzekleines Problem. Katrin hat das mit diesem sehr, sehr schönen Nawalny-Zitat hier gerade schon angerissen, unser Problem. Das Problem ist, wir sind ein heiterer, unterhaltsamer Podcast und wollen das auch bleiben. Und auf der anderen Seite hat uns der Tod von Nawalny wirklich angefasst, wie man so schön. Ich muss jetzt auch mal ohne Ironie, das ist zu
ja, finde ich auch.
Also ist es wirklich.
Also es war ja bei uns beiden so, ich habe es dir ja morgens erzählt am Samstag.
Ja.
Und da habe ich in deinem Gesicht, das habe ich noch nicht so oft gesehen, so ein Gesicht, dass ich erst dachte, verarscht mich oder bist du jetzt wirklich genauso schockiert wie ich? Weil ich dachte, du machst dich über mich lustig, weil ich so schockiert bin.
Naja, in der Regel kommst du immer mit so Sachen um die Ecke wie Prinz Diana ist tot und es langweilt mich oder Charles hat große Ohren und es langweilt mich oder er hat Krebs und es langweilt mich oder was so alles, aber in dem Fall.
Was ich halt alles erzähle.
Was du mir halt so alles, was du mir da morgens so alles um die Ohren haust. Aber in dem Fall war es wirklich, und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht besonders klug von mir, weil der Tod von Nawalny war irgendwo erwartbar. Mhm. Man kann es jetzt natürlich auch wieder relativieren, ne? Da stirbt einer und man ist so betroffen, wohingegen irgendwo.
Es ist zum Beispiel gerade jemand an Sülze gestorben, da waren wir nicht so schockiert.
Also das jetzt in diesem Zusammenhang zu bringen, finde ich, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, geschmacklos.
Ja, das bin ich ja. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Und dafür liebe ich dich. Ja.
Weil du gerade sagst, natürlich kann man es relativieren. Das ist ja bei allen Sachen so.
Also, ne, also wir kommen gleich noch auf die Todessülze von Nova Deba. Nein, es ist, ich frage mich immer noch, warum es mich so sehr bewegt. Ist es auch wieder etwas Ich-Bezogenes, dass ich mir so denke, ein System oder ein Land oder ein Mann, der sowas tut, der wird auch nicht davor zurückschrecken, uns anzugreifen. Ich meine, wurde auch wieder ordentlich mit dem Säbel gerasselt. Wie heißt der Typ? Medvedev?
Medvedev.
Wir kennen den Tennisspieler und den ehemaligen.
Ja, ich denke auch immer, wer es jetzt wäre.
Das ist ehrlich gesagt auch scheißegal. Hat wieder erklärt, dass wenn sie in der Ukraine verlieren werden, werden sie mit Atombomben um sich schmeißen. Also sowohl New York, London als auch Berlin. Ja, also ist es die eigene Angst, die einen dann so betroffen macht, oder ist es die eigene Wut, also quasi die, ist es, dass es so eine Form von Respektlosigkeit, dass man Respektlosigkeit empfindet, also dass da jemand sagt, ich scheiß auf euch alle und auf eure Werte, ich mach mein Ding, dass man sich da klein fühlt, also weil es hat mich wirklich richtig wütend gemacht, traurig und wütend, oder ist es wirklich, dass man teilgenommen hat an diesem Schicksal von einem Menschen, von mutigen Menschen, der
so
vergiftet
mutig, ne,
wurde.
Dass es das gibt. Also ich finde, erstmal, bei mir ist es jedes Mal so, dass ich denke, oh Gott, wir sind alles so mutlose Idioten. Und dann gibt es so 5 auf der Welt, die sind mutig. Und da gehört er dazu. Ne? So ein großer Mut. Und das ist ja auch ein bisschen egozentrisch, würde ich sagen. Aber das darf es ja auch sein. Und dann habe ich mich gefragt, ob es bei mir einfach dieses Klassische ist, Gut gegen Böse und jetzt hat Böse einfach gewonnen. Und was bedeutet das? Also ich werde da eher wieder mutloser. Ne? Also es gibt mir nicht Mut dazu, dass ich sage, oh, das hat sich jetzt aber gelohnt.
Ich würde jetzt erstmal ein großes Fragezeichen drum machen, dass es nur 5 Leute auf der Welt gibt, die mutig sind.
Es sind sehr viele mutig. Natürlich sind viele mutig, viele Frauen im Iran und so weiter. Das war jetzt so überspitzt dargestellt, aber ich gehöre nicht dazu. Und manchmal denke ich, ich bin schon mit die Mutigste in dem kleinen Kosmos, wo ich irgendwie hier zum scheiß AfD-Treffen gehe und mich gegenüberstelle. Und die erste Mutter, die da ist, die kenne ich sofort, die AfD-Leute alle reinlässt.
Katrin, mal ein bisschen einordnen die Geschichte. Ne? Am Samstagabend wollten wir zusammen zur AfD-Demo gehen.
Also gegen
Demo. Ich bin leider an meinem Auto gescheitert, mal wieder.
Genau, das ist ja aber auf dem Dorf eben nochmal eine andere Nummer und das, das ist auch bescheuert, das jetzt zu sagen, aber es ist einfach so, dass ich dachte, jeder kann ja im Kleinen mutig sein, aber es gibt so ein paar Leute, die sind so groß und mutig vor der Weltöffentlichkeit und dass der jetzt wirklich tot ist, das schockiert mich dann eben so.
Muss ich nochmal sagen, deswegen ist der nicht mutiger, also kein bisschen. Also im Gegenteil, er ist schon fast, also es hört sich jetzt auch so doof an, aber es ist meine tiefe Überzeugung, er ist schon fast privilegiert in seinem Mut, weil dieser Mut findet vor der ganzen Welt statt und hat eine gewisse Größe, die eine Frau, die wie gesagt irgendwo vergewaltigt und geköpft wird, dann oft nicht hat. Aber es, wie gesagt, wir wollen es hier nicht relativieren, es bringt auch nichts, es wird uns auch den Schmerz nicht lindern, weil es tut total weh und was mir eigentlich am allermeisten weh tut, dass dieser Mut ja dafür da war, ein ganzes Land zu inspirieren und aufzubauen. Und dass auf eine absurde Art und Weise, glaube ich, sein Tod jetzt das ganze Gegenteil auslösen wird und es das Land in noch tiefere Depressionen stoßen wird. Und ich habe da sofort irgendwie an Ricky Gervais gedacht und an sein wunderbares Programm, in dem er darüber spekuliert, wie es gewesen wäre, Hitler als Baby zu erwürgen.
Ob man das drauf hätte, weil er fängt ja damit an, dass er sagt, oh, wenn er Leute fragt, was würdest du gern machen an so einem Spieleabend oder sowas, ne? Wenn du nochmal in der Zeit zurückgehen könntest, wo würdest du hin? Na, ich würde Hitler töten. Ja, aber wann denn? Naja, als er noch ein Kind war, dann ist leichter. Und dann holt er so ein Foto auf seinem iPhone raus, wo Hitler als Baby drauf ist und sagt, würdet ihr da wirklich hingehen? Würdet ihr dieses bis jetzt noch unschuldige Baby töten, erwürgen, vergiften?
Ja, lass uns zur Todeswülze von Nova Deba kommen. Ein Ehepaar in Südpolen hat auf einem Markt Sülze verkauft. Und an dieser Sülze ist ein Mann, glaube ich, direkt gestorben.
Direkt am Stand?
Ja, also er ist tot. Zwei Frauen sind schwer verletzt von der Sülze. Also auch da übrigens assoziiere ich sofort so, wenn man Putin mal von dieser Sülze zu essen geben könnte.
Dass das nicht klappt, dass man den irgendwie um die Ecke bringt.
Ich bin mir sicher, dass der Sülze liebt. Zum Beispiel mein Vater hat auch Sülze geliebt.
Meiner auch, so eine wackelige Sülze. Und hat immer gesagt, willst du mal probieren? Dann war so ein hartes Ei drin, ey.
Oh, ich war so stolz auf meinen Vater, wirklich, ich war so stolz auf ihn. Ich war selten so stolz auf ihn, als ich das erste Mal gesehen habe, wie er Sülze gegessen hat, weil es war für mich das Widerwärtigste, was ich mir so vorstellen
kann. Wie so, die schnaufen ja dann auch auf einmal wie ein Schwein, ja. Da kommt ja dann vieles.
Und inzwischen bin ich aber ehrlich gesagt auch ein großer Liebhaber von Schweinskopfsülze.
Damit habe ich dir noch nie eine Freude gemacht. Ich sehe dir ja öfter mal beim Fleischer, wenn ich dir was mitbringen soll. Oder isst du die heimlich dann auch an so einem Polenstand?
Nein, ich esse Sülze eigentlich immer nur in bayerischen Biergärten und ist halt auch gut für meine Hüftarthrose. Ne? Das Kleberzeug ist gut für die Hüftarthrose und der Rest ist gut für meine Schweinenase. So, also die Todessülze von Nova Deba hat, wie gesagt, zwei Menschen schwerst verletzt und einen getötet und deswegen ist eine SMS an alle in Polen rausgegangen. Das finde ich irgendwie echt süß. Eine SMS ans ganze Land. Achtung, in Südpolen gibt es vergiftete Sülze. Reißt euch zusammen. Und da haben sich dann auch zwei gemeldet, haben gesagt, ja, wir haben die Sülze gekauft, aber noch nicht gegessen. Puh,
aber
ausatmen.
Wurde die vergiftet von den Leuten, die verkauft haben? Oder war das bloß, weil die schon super alt war und dann war da ein alter Schimmelpilz drin?
Also das Ehepaar wurde verhaftet, plus 20 Kilo Fleisch, das gerochen hat wie ein alter Schuh. Also irgendwie
Ich hätte es auch nicht gemerkt, du kennst meine Nase.
Ja, die Arschlochbraut, die sich nicht traut. Wir kommen zu einer moralischen Frage. Wir haben eine Braut und eine Schwester. Die Braut will heiraten, sonst wäre sie keine Braut. Und die Schwester hat ein Kind, ein einjähriges Kind. Und die Braut sagt zur Schwester, ich möchte nicht, dass du dieses Kind mitbringst, weil ich möchte an diesem Tag, also wenn ich jetzt sagen würde, im Mittelpunkt stehen, dann stimmt das so nicht. Weil
ich will
das
meine
nicht.
Ruhe haben, das kann ich auch nachvollziehen.
Ja, sie hat konkret gesagt, wir haben spirituelle Elemente an diesem Hochzeitstag und die wollen wir dann auch mal zelebrieren, ohne dass ständig ein Baby schreit.
Ja.
Jetzt gab's
und mit einem Jahr nerven die ja schon richtig.
Ja, jetzt haben die beiden Schwestern sich tierisch überworfen und sich haben sich ganz schlimme Namen an den Kopf gehauen.
Naja, die Schwester hat zu der Braut gesagt, du bist ein Arschloch.
Arschloch, ja, weil es ist ja nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und dann hat die Braut aber online so eine Umfrage gemacht, ob es richtig...
Bei Reddit, ja. Aber Mann, da mache ich mal meinen Computer an und mache mal eine Umfrage.
Und ich frage mich aber, also beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, also meine ich jetzt. Wenn die Braut an diesem Tag einfach den kompletten Fokus auf sich selber haben wollte. Ich meine, man kennt es bei Schauspielern. Schauspieler haben wahnsinnige Angst vor Szenen mit Kindern oder Hunden, weil die stehlen einem immer die Schau. Wenn die Braut also einfach gesagt hat, das Baby raubt mir den Fokus, ich möchte es nicht dabei haben.
Und ich möchte vielleicht auch, dass du als meine Schwester in dem Moment bei mir bist und nicht beim Kind.
Das weicht es ja jetzt schon wieder auf. Jetzt bleiben wir mal einfach dabei, die Frau will den vollen Fokus auf sich haben und nicht, dass auch nur irgendjemand sagt, das süße Kind oder...
Warum denkst du das so?
Es ist eine Theorie. Und ich frage dich jetzt, wäre das unsympathisch oder nachvollziehbar?
Ja, es ist unsympathisch, deswegen macht man es nicht, aber es ist absolut nachvollziehbar für mich. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, eine eigene Hochzeit, wir sind ja auch verheiratet, löst so viel in manchen Leuten aus, in Freunden, in Verwandten, die eingeladen sind oder eben auch nicht eingeladen sind, weil man sehr klein heiraten möchte und so weiter. Also da kannst du so viele Fehler machen und deswegen musst du 1000 Leute einladen, alle mit Kindern und bist so weit von dir weg, wie du das selber haben willst oder du verletzt halt Leute, die dann ja nicht mit dir sprechen.
Perspektive der Schwester, die sich möglicherweise jetzt 5, 6, 7 Jahre von irgendwelchen unkultivierten und dummen Männern oder auch Frauen hat fragen lassen müssen. Na und, hast du einen Freund? Ach, schon 2 Jahre, wirst du demnächst schwanger? Und jetzt ist sie nicht nur schwanger geworden, sondern sie hat sogar ein Kind. Und dieses Kind hat sie nur dafür bekommen, um es auf Familienfesten zu präsentieren.
Ja, dann kann sie ja selber eins machen.
Jetzt, was?
Dann kann sie ja selber
sie hat doch schon eins, hast du mir gar nicht zugehört?
Ein Fest.
Ein Fest? Ach so, ein Fest machen. Ein Fest machen, um es zu präsentieren. Ja. Hat sie ja schon.
Ein sogenanntes Präsentierfest.
Na, hat sie ja schon alles gemacht. Sie hat so ein Fest gemacht mit
Dingenskirchen,
dass man irgendwie durchstechen kann, wo dann irgendwie Pinkness oder solche Feste hat sie gemacht. Dann noch weitere Babyfeste. Dann hat sie sogar eine Taufe gemacht, obwohl sie gar nicht katholisch ist.
Konfirmation schon vorher gezogen.
Alles immer, um zu zeigen. Sie hat Weihnachtsfotos gemacht mit dem. Hat sie alles schon gemacht. Aber jetzt kommt die Hochzeit von der Schwester und jetzt will sie das Baby natürlich wieder zeigen.
Ja, ist mir auch zu egozentrisch. Nee, such dir eine Babysitterin oder gib's deiner Schwiegermutter. Bei der Hochzeit darf Braut und Bräutigam alles machen, wie die das an dem Tag wollen.
Andere Theorie, das Kind ist ein Schreikind. Und es ist total nachvollziehbar, weil das kennt man auch selber. Ich zum Beispiel habe schon die eine oder andere Rede gehalten, auf die ich mich gut vorbereitet habe und ständig plärrt ein Kind.
Das war bei unserer Hochzeit so, als du die Hochzeitsrede für mich gehalten hast. Hat mein Kind, unser Kind, geplärrt und wollte an die Titte ran.
Ja, und ich hatte diverse...
Und deswegen musste ich so wackeln und stillen und habe überhaupt nichts mitbekommen. Bei meiner eigenen Hochzeit.
Ja, und ich hatte diverse Stellen vorgesehen, wo ich dachte, dass du vielleicht weinen könntest. Nee, aber das Kind hat immer schneller geweint.
Ja.
Und also
wenn... weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was du erzählt hast.
Naja, ja auch, dass ich jetzt schon seit Jahren an deine Titte ran will und... Das war so ein Moment zum Beispiel.
Das war schön.
Ja, also, aber ich würde mal sagen, wenn es jetzt also wirklich, wenn eigentlich beide Frauen jetzt gar nicht so egozentrisch sind, sondern wenn es jetzt wirklich nur um ein praktisches Ding geht, nämlich dass die eine ein Schreikind.
Also die eine muss egozentrisch sein, wenn sie ihren MacBook aufmacht und bei Reddit eine Umfrage macht, ob sie jetzt recht hat oder nicht.
Ach, egozentrisch, wirklich. Um den Gedanken zu Ende zu bringen, wenn das jetzt wirklich nur ein rein praktisches Problem ist, weil es ein Schreikind ist, dann wäre die Lösung doch einfach, wenn das Kind schreit, dann geh mit ihm raus. Versprich mir das bitte. In dem Moment,
nee, ist mir auch
schreit.
Zu viel Ablenkung. Ich weiß, es ist unsympathisch, aber es ist mir auch zu viel Ablenkung. Es geht doch wieder dann nur darum.
Ja gut,
oh,
aber
sie ist rausgegangen.
Gut,
oh.
Aber dann darfst du auch keine alten Leute einladen.
Na richtig, habe ich auch alles nicht gemacht,
weil die könnten
wie du
dann
weißt.
Einen Herzinfarkt
du
bekommen.
Weißt doch, ich wollte nie heiraten, weil ich keine Gäste haben wollte. Und dann habe ich gesagt, ich heirate nur, wenn wir 4 Gäste haben. Und genauso haben wir es gemacht. Und es war wunderschön, weil ich mich auf dich konzentrieren konnte und du auf mich.
Ja, super.
Und auf den Champagner.
Einer von den Gästen hat die ganze Zeit geheult.
Es war auch ein einjähriges Kind, ja. Die mussten halt, diese drei mussten ja mit. Und eine wollte dann nicht mit aufs Foto, wie du dich erinnerst. Das macht nur Stress. Es gibt eine Lieblingsmeldung der Redaktion.
First Pick. Die Lieblingsnachricht der Redaktion.
Hallo, Hanna.
Hallo.
Sag mal, musstest du bei der Todessülze von Nova Deber auch direkt an Leon denken?
Ja, natürlich.
Wieso?
Also ich glaube, das ist...
Ja.
Der ist ja heute da, ne? Habt ihr schon Mittag gegessen?
Habt ihr schon was bestellt?
Nee, noch nicht. Aber wir arbeiten wieder, als wäre nichts gewesen zusammen. Wir wissen ja jetzt, wer wirklich dahinter steckte.
Ach so, stimmt. Ja, wir haben es ja aufgeklärt. Richtig, mein Fehler. So, was ist die Lieblingsmeldung der Redaktion?
Ich bleibe jetzt einfach bei den Tiermeldungen.
Ja.
Und zwar ist es ein Artikel, der sich tatsächlich wie ein illustres Kinderbuch liest.
Stopp mal ganz kurz. Ich bin immer noch, also irgendwie habe ich immer noch, misstraue ich mir immer noch wegen diesem schrecklichen Kater vom Freitag. Haben wir gerade über Tiere gesprochen? Warum sagt sie, wir bleiben bei Tieren?
Habe ich irgendwas? Ich habe auch überlegt, weil sie vielleicht das letzte Mal eine Tiermeldung dabei hatte.
Also du meinst...
Ja, wegen der Taube war das doch.
Leon?
Ja, genau.
Ja. Welche Taube, Leon?
Die italienische Taube.
Leon, jetzt reißt du, verschwinde gerne deine Regler. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Hat der einen Drang in die Öffentlichkeit? Oh. Kann jetzt nicht Hanna einmal...
Das nächste Mal schließt du die Tür ab.
Hey, Hanna, ja, heute nicht mit Leon Mittagessen. Ja. Also, okay.
Außerdem war es eine taiwanesische Taube.
Gut.
Naja.
Und heute ist es was?
Heute ist es eine Pfauengang aus Bottrop-Kirchenhellen. Mhm. Genau. Ja, es geht um einen gefiederten Aufstand. Also deshalb meine ich auch, dass diese Meldung sich liest wie ein Kinderbuch, weil die Autorin alles gegeben hat, den Plot aufzuziehen wie ein Kinderbuch.
Ja.
Anyways. Also, die Sache ist folgende. In Bottrop-Kirchenhellen hat ein Mann 11 Pfauen.
Ich glaube, es heißt
und
Kirchhellen.
Ah ja.
Egal.
Hanna, jetzt fühlst du dich mal wie ich die ganze Zeit. Ist schön, ne? Wenn man gerade so ein bisschen, man hat so holprig angefangen, was zu erklären. Jo, so, dann nimmt man auf einmal Schwung auf. Und dann
kommt Leon noch reingeschissen.
Ja. Ja, also es geht um den Pfau Kalle, der am Rad dreht. Und zwar wird der beschrieben, also der ist halt der Hauptpfau auf diesem Pfauenhof und seine Erstfrau, wie da steht, finde ich auch interessant, ist mit den beiden Söhnen durchgebrannt.
Also abgehauen.
Genau. Und die terrorisieren jetzt das beschauliche Bottrop-Kirchhellen.
Die Frau und die Söhne?
Genau, so ist das.
Ach, das ist so ein bisschen wie Thelma und Louise vielleicht, dass die jetzt halt einfach ihre, aber erstmal bevor wir es bewerten, was machen die denn jetzt genau, die Frau Pfau und die Söhne?
Also die kacken rum und anscheinend ist Pfauenkacke ätzender als andere Tierkacke.
Ja.
Und sie springen natürlich auf Autos rum und bringen dann Kratzer auf Autodächer.
Mhm.
Das ist natürlich schon ein Aufreger, ne? Und ja, also was sich eigentlich um einen Aufstand handeln könnte von, also ne, es klingt ja irgendwie so, als würden jetzt die Erstfrau und die Kinder sich irgendwie so gegen den Pfauenboss aufrichten.
Ja.
Aber der, sorry Leute, ich kann mit der Meldung ehrlich gesagt nicht gar nicht so viel anfangen. Aber also ich probiere mir hier gerade.
Man hört's gar nicht.
Also ja. Ich könnte die kurz sagen.
Ja.
Also es gibt ein schönes Dorf, ne? Es ist Bottrop-Kirchhellen. Wichtig ist nicht Kirchenhellen, sondern Kirchhellen heißt es. Und da gibt es schon immer freilebende Pfauen. Das ist ganz, ganz toll und das liebt die Dorfgemeinschaft eigentlich auch. Jetzt ist aber Streit zwischen den Frauen entbrannt.
Ja, ja, das war ein Freudscher, ne? Streit zwischen den Frauen. Hanna, merkst du eigentlich, was hier gerade passiert?
Wo ist Leon? Leon! Und naja, ich habe es auch nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Jetzt sind diese Pfauen da und drehen ein bisschen durch, weil der Vater.
Mann, jetzt macht doch die Meldung nicht so klein. Stellt euch doch einfach mal vor, ihr wohnt irgendwo.
Ja, aber da leben schon immer Pfauen frei. Damit schmücken sie sich. Da sagen sie, guck mal, kommt mal Bottrop-Kirchhellen, genau. Die leben die Pfauen einfach so.
Ja, aber die Frauen, also der, muss man halt mal sagen, ja klar, natürlich Kampf dem Patriarchaten so, aber irgendwie hat der Alte scheinbar alle im Griff gehabt. Und jetzt.
Wo ist er denn?
Naja,
er ist wieder auf dem Hof.
Erst also, auf dem Hof.
Ja. Genau. Und die Söhne und die Mutter drehen total frei und das ist doch eigentlich.
Die fühlen zum ersten Mal Freiheit, wie sich das anfühlen kann.
Ja.
Ne, der Alte ist weg und los geht's. Vielleicht noch einen oder anderen Klopfer dazu.
Ja, aber das ist ne, die.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, klar, der Deutsche hängt an seinem Lack und an seinem Auto, aber dann scheißen die da halt ein bisschen rum.
Ja gut, es ist aber auch schwierig, wenn eine Pfauenfrau irgendwie dir einen Schaden für 4.000 Euro verursacht, dann immer noch zu sagen, ja herrlich, komm, Kampf dem Patriarchat und so, scheiß Chauvi und zerkratz ruhig mein Auto, ich spüre dich, ich spüre dich.
Es werden ja auch Frauenautos dabei sein.
Ja. Naja, und dazu kommt jetzt der Bauer von diesem Hof, der die freilaufenden Pfauen da verwaltet. Und der ist hier der Enabler der ganzen Sache. Der sagt nämlich, dass ihn wundert es gar nicht, dass die Frau mit den Kindern flügge ist, weil Pfauen haben einen kleinen Kopf und ein noch kleineres Gehirn. Der sagt, die finden einfach den Weg zurück nicht. Ja.
Oh nein, dann ist es einfach gar nicht, was sie so freiwillig rebellieren, sondern die drehen einfach durch, weil sie den Weg zu
Frau Kahle nicht finden. Naja, Katrin, aber ich finde schon, also ich sehe das schon so wie du und genau.
Also ihr beharrt auf diese Analogie zum Leben, ja? Also ja. Eine Frau, die sich emanzipiert, eine starke Frau, die sich emanzipiert und jetzt ihre Wut dann oder ihre Freude an Autos auslässt.
Mit ihren ätzenden Kothaufen.
Mhm. Genau.
Okay, danke schön.
Danke, jo, Hanna, bis morgen.
Ja, sehr, sehr gerne, ja.
Wir freuen uns auf die Meldung morgen, ja?
Ja, ich auch. First Pick, die Lieblingsnachricht der Redaktion.
So, Digga, hier jagt eine Rubrik die nächste.
Du hast doch bestimmt auch einen Kommentar.
Naja.
Den Dienstagskommentar am Montag?
Davon rede ich doch.
Stark.
Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
Tesla-Mitarbeiter in Texas sollen auf Fließband schlafen. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Zur Leistungssteigerung und vor allem für die Einhaltung eines nahenden Liefertermines sollen Tesla-Arbeiter in den Lagerhallen übernachten. Konkret geht es wohl um die Fertigstellung des Billo-Teslas Redwood, der nächstes Jahr für rund $30,000 auf den Markt kommen soll. Der Redwood wird ohne Ladekabel ausgeliefert. Das Ladekabel selber kostet nochmal rund 100.000 Euro. Zusatzschichten werden jetzt benötigt, um aus schon verpackten Redwood-Schachteln das Ladekabel zu entfernen. Richtig, liebe HörerInnen. Die Sache mit dem Ladekabel stimmt nicht. Aber ich frage euch, was ist eigentlich absurder? Ein E-Auto ohne Ladekabel oder die Arbeiter auf Fließbändern pennen zu lassen? Und was kommt als nächstes, frage ich als wütender Gewerkschaftsführer Honoris Causa. Sollen die Arbeiter demnächst am Fließband schlafen, während der Arbeit? Oder gab es das vielleicht sogar schon? Auf dem Fließband müssen meiner Ansicht nach nur Arbeiter in Matratzenfabriken schlafen. Aber auch nur dann, wenn sie sich nicht fürchten, ohne Mutti und keine Heimscheiße sind. Viel besser wäre es übrigens, den Arbeitsweg für die Arbeiter zu verkürzen. Zum Beispiel, indem jedem Arbeiter ein superschneller Tesla zur Verfügung gestellt wird. Oder die Fabriken werden in die Schlafzimmer der Arbeiter eingebaut. Schon mal daran gedacht, Herr Musk? Ja, richtig, Herr Musk. Ich will Ihnen die Maske herunterreißen, denn dann kommt die böse Fratze des Kapitalismus ans Tageslicht. Schieben Sie sich Ihren Redwood in den Arsch, Elon Musk, und auch Ihr Mondprojekt und auch Ihr Marsprojekt, denn ich habe Brandenburg für mich entdeckt. Mutige Emily, mutiger Thomas, mutiger Mut.
Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
So, zwei schnelle Meldungen haben wir noch. Donald Trump hat ein Merch vorgestellt.
Mal wieder.
Ja, aber als letztes Mal waren es irgendwie Zeichnungen von ihm selber in Superman-Kostüm oder irgendein
Schrott. Mit Bauchmuskeln sogar.
Aber diesmal ist es wirklich noch frecher. Diesmal sind es Sneaker und zwar goldene Sneaker, auf denen haben wir eine amerikanische Flagge, ist zu sehen, und TV Trump. Und diese goldenen Sneaker kosten $400.
Ja, $399. Und er hat sie ja vorgestellt und da gab es nicht nur Applaus.
Naja, es ist also schon, also ich
die Vorstellung, Olaf Scholz sagt, und übrigens.
Könnt ihr noch eine Heizdecke verkaufen, oh wie Olaf.
Naja, auch schon was Cooles mit in Gold.
Naja, vielleicht eine Heizdecke für Alkoholiker.
Das wär's. Da wäre ich dabei.
Ne, also das wäre von so einem Genuss. Wo ein
Genossen. O drauf ist.
Ja, wenn man die aufpusten will und einen zu hohen Alkoholgehalt hat, dann kann man die nicht.
Dann alle, explodiert
dann
die
ist
und
die
Polizei
nicht sofort
da.
Und deswegen kann man auf der Heizdecke nicht verbrennen zum Beispiel. Nee, was ich mit Heizdecke meine, ist halt so, weißt du, das ist ja, das dient der Geldbeschaffung, aber was will er machen? Also demnächst in der Verkaufssendung vielleicht. Also seine TV-Trump-Schuhe, QVC. Und dann sagt er so, oh, die TV-Trump-Schuhe sind aus, aber ich habe noch einen Alpaka-Wolle-Pullover. da haben wir übrigens die Flagge direkt ins Alpaka rein
tätowiert,
gefärbt,
gebrannt.
Und das Alpaka dann so geschält, rasiert heißt, oder? So rasiert, dass die Flagge auch auf dem Pullover zu sehen ist. Oder jetzt halt noch einen sehr guten Achtung.
Ja, bitte?
Achtung, jetzt ist mir gerade eine richtig klassische Late-Night-Pointe sogar eingefallen. Der Tee wie Tee. Also weißt du, so Nieren- und Blasentee,
ja.
Auf dem steht Tee wie Trump. Also Tee wie Trump. Weißt du, Nieren- und Blasentee.
Ja, klar,
Tee
ich
wie
hab's
Trump,
verstanden.
Wegen Tee wie Trump. Schon witzig, ne?
Und Trump-Tee.
So, und dann habe ich aber noch eine echt süße Meldung. Also mir gefällt die, aber das ist vielleicht so ein bisschen aus Männerperspektive. Und zwar kann man jetzt Spermien zum Schwimmen bringen. Also der größte Grund für Unfruchtbarkeit ist ja, dass die männlichen Spermien nicht so richtig dolle schwimmen können. Also sie kommen einfach nicht bis zur Gebärmutter. Und das finde ich halt so niedlich, weil ich bin ja selber auch ein sehr schlechter Schwimmer und ich denke dann immer so an so Kinder eigentlich, die so, weißt du, so wie die Hunde so.
Ja, ich war ja gestern beim Schwimmunterricht mit Tochter Nummer 2 und das ist ungefähr so.
Ist einfach zu niedlich. Übrigens auch interessant, nachdem bekannt war, dass Tochter Nummer 2 dieses Wochenende zum Schwimmunterricht
erstes Mal, ja,
geht, und zwar natürlich in einer Schwimmhalle, wollte Tochter Nummer 3 mit mir unbedingt im See schwimmen. Also es geht darum, da dann immer noch eins draufzusetzen. Sie hat also am Samstagmorgen hat sie erst ihren Bikini rausgeholt, hat dann festgestellt, dass das Bikini Oberteil inzwischen
ein
bisschen klemmt.
Aber das finde ich ja auch so witzig bei so kleinen Kindern, die ist ja erst 4, dass sie denkt, da ist ein See und ein bisschen ist ja warm jetzt schon draußen, da wird man ja da reingehen können und dann geht der Zeh in den See.
Naja, also jetzt nicht gleich die Pointe vorne wegnehmen.
Das kann man sich, glaube ich, denken.
Also erstmal kam sie ja wirklich 5-minütig zu mir ins Arbeitszimmer und meinte, wann jetzt endlich Mittag ist, weil ich gesagt habe, Mittag gehen wir schwimmen. Dann hatte sie, wie gesagt, das Bikini-Oberteil hat ein bisschen gekniffen, dann hat sie ihren Badeanzug gesucht. Dann stand sie wieder hier drin und meinte, weißt du, was clever ist? Und sie hat wirklich clever gesagt, weißt du, was clever ist? Ich ziehe mir erst den Badeanzug an und dann den Bademantel. Da dachte ich,
oh, wow.
Oh ja, das ist wirklich clever. Mhm. Und das Ende vom Lied war ja wirklich, dass ich in den See gegangen bin und gewartet habe.
Aber was ist jetzt mit diesen Spermien?
Ja, die werden jetzt mit Hochfrequenz-Ultraschallwellen bearbeitet. Und dann wird die Schwimmfähigkeit der Spermie, also die bis dahin so ein bisschen notleidend war und es halt nicht bis zur Gebärmutter geschafft hat, sondern zwischendurch einfach untergegangen ist, wird um 266%, das ist signifikant, um 266% wird die Schwimmfähigkeit der Spermie verbessert.
Aber das ist doch wirklich toll.
Und dann habe ich mich da mal ein bisschen weiter reingearbeitet. Also eine normale Spermie, das heißt schon normal, sorry.
Gibt es auch in dem Zusammenhang nicht.
Nee, also wirklich. Aber eine Spermie, die halt so richtig funktioniert, die weiß, die...
Die düst dahin und die will die schnellste sein.
Die weiß, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Entweder düst die Spermie also auf der Geraden dahin oder, und das finde ich ganz interessant, in großen Kreisen.
Okay, das ist intelligenter als ein V.
In großen Kreisen würde sich dann zur Gebärmutter hinbewegen. Und die notleidende Spermie ist erstens saul langsam und unbeweglich und die bewegt sich in kleinen Kreisen und im Zickzack.
Dann kann die nie ein Mensch werden.
Ja, es ist ja sowieso so, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dich gibt, ist, glaube ich, 1 zu 1 Billion.
Oh, den Scheiß das, immer, ey.
Ja, aber das muss man sich doch mal vor Augen halten.
Habe ich in jedem Podcast jetzt schon gehört. Irgendwann kommen alle darauf, dass sie sagen, wisst ihr überhaupt, wie krass das ist, dass du überhaupt hier bist?
Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich möchte einfach, was für ein wahnsinniger Druck auf so einer Spermie lastet.
Ja, das finde ich ja auch, dieser Mobbing, ey.
So, und wenn die Spermie dann da also hochfrequent behandelt wurde, dann kann sie in großen Kreisen und in der direkten Linie zur Gebärmutter schwimmen.
Top. So. Sag mal, willst du eigentlich heute noch was von der Berlinale erzählen oder kann ich dich dazu morgen befragen? Da mir dieses Konstrukt immer noch nicht so richtig einleuchtet.
Warum ich mir jeden Tag feine Sachen anziehe.
Und so, ja genau, das ist ja ein Reizthema bei uns zu Hause, weil du ja seit 15 Jahren sagst, dass es dich ankotzt, dass ich immer denke, du gehst feiern. Ne?
Naja, aber so, nee, so nicht.
Ja, doch. Nee, und dann gar nicht. Kommst du um 5 Hacken stramm nach Hause und bist nicht mehr ansprechbar für 24 Stunden.
Das ist jetzt wie oft passiert?
Immer bei der Eröffnungsparty. Wie? Doch, dann doch, okay. Das weiß ich. So, und dann sagst du ja zu mir, dann sag ich zu dir, oh, ich würde auch gerne mal zu so einer Party gehen. Simon, der geht auf so eine Party. Dann sagst du super ernst zu mir vor einer Woche, du, ich gehe nicht zu Partys, ich gehe dahin, um zu arbeiten.
Genau.
Okay.
So, ja, ist er so.
Aber die ganze Stadt säuft.
Ja, richtig.
Ne? Das ist wie so ein Mediamarkt-Treffen, aber die sind halt alle berühmt.
Hör mal, ich war gestern.
Deswegen hat es so ein bisschen Klasse, aber eigentlich ist es nur primitiv.
Ich war gestern auf 3 Agenturtreffen. Bin ich besoffen nach Hause gekommen?
Bla, bla, bla.
Nee, bin ich besoffen nach Hause gekommen?
Nein,
so, bist du nicht. Am Tag davor war ich auf 2 Agenturtreffen und hatte eine Drehbuchbesprechung. Bin ich besoffen
Hacke,
nach Hause gekommen?
Richtig Hacke.
Ja, überhaupt nicht. Bin danach zum Basketball gefahren. War übrigens sehr gut. Also,
ja, aber das verstehst
Quatsch.
Du, dass es außenstehend wirklich ein weirdes Produkt ist, diese Berlinale?
Nee, ich glaube, dass es eine Amöbe verstehen würde. Also, mein Mann geht einmal im Jahr zu dieser Opening Night und kommt betrunken nach Hause. Okay,
du,
gut.
Ja, aber die ganze, mein ganzer Instagram Handle heißt wahrscheinlich überhaupt nicht so. Hm. Mein, alle Instagram-Stories, ja, die sind voll davon, dass Hinz und Kunz, Podcaster 1, Podcaster 2, zu diesen Veranstaltungen geht. Und ja. Ich frage mich, warum? Ihr dreht doch gar keinen Film. Ich dachte immer, es wäre was Exklusives. Ist es aber nicht.
Also es ist ja schon so, dass bei, also zum Beispiel am Samstag war ein Empfang, das hieß Full House, glaube ich, in der Volksbühne. Das ist echt ein schöner Empfang. Der hat schon irgendwie Stil. Die schöne Volksbühne und es sind wahnsinnig viele Leute und die Zeit ist auch angenehm.
Und auch gut angezogen ist man da?
Ja, der eine ist gut angezogen, der andere ist scheiße angezogen. Das ist da auch nicht so wild. Und jetzt zum Beispiel für mich, ich komme also von dir, du hattest, warst sauer auf mich, hattest schlechte Laune, hast mich an dem Tag wieder nur untergebuttert und dann springe ich da vor der Volksbühne aus meinem Auto, da warten Autogrammjäger.
Das ist halt toll, während ich hier in Oranienburg zum Schwimmunterricht gehe, schwitze wie eine Sau,
richtig,
weil ich alle Kinder dabei habe und die dann alle flend im Auto sitzen, weil ich kein Brötchen nicht spielen
richtig
kann.
Und dann noch mit den nassen Beinen in die Strumpfhose und so, das ist wirklich ekelhaft. Währenddessen gebe ich also Autogramme, dann werden noch ein paar Fotos gemacht, noch ein paar Selfies, dann komme ich rein.
Ich wollte es ja nur verstehen.
Dann stürzt eine blutjunge Frau auf mich zu und fragt, ob ich mal eine Rolle für sie hätte. Dann stürzt die nächste
Blut. Ach, ich dachte, ob du mal eine Rolle für sie machst.
Nee, dann stürzt die nächste blutjunge Frau auf mich zu, sagt, ob ich sie vielleicht mal irgendwie anstellen könnte.
So ist das noch.
Und so weiter und so fort. Und dann trinke ich einen Flat White. Und dann stürzt der und die und das. Und schon nach einer halben Stunde habe ich einen solchen Ego-Boost.
Ja, das ist das Tolle. Siehst du, und du kommst dann gut gelaunt nach Hause und ich schlecht gelaunt.
Ja, ja, ja. Ja, ja, aber du, Augen auf bei der
Gesellschaftswahl.
Suche nach dem Lebenskonzept. Nein, also jetzt mal ganz im Ernst. Du weißt, dass ich mich schwer tue mit diesen Veranstaltungen. Und was mein, warum es ich mache, ist, es gibt über ein Jahr, gibt es viele Konflikte. Mhm. Und manche Konflikte werden ausgesprochen und andere Konflikte werden nicht ausgesprochen. Manchmal hast du noch nicht mal die Chance, die anzusprechen.
Weil man sich ja nach so einem Projekt auch wieder nicht sieht und so. Das ist ja bei
nicht
euch auch dieses Verrückte.
Und jeder nimmt so seins mit. Und ich, also mein Hauptanliegen während der Berlinale ist eigentlich relativ viele Leute zu treffen, mit denen ich das Gefühl habe, sind wir jetzt irgendwie im Reinen auseinandergegangen oder nicht? Einfach um Dinge rund zu machen. Und wenn ich da auch an einem so einem Empfang nur eine Sache mit irgendjemandem rund machen kann, und das ist jetzt noch nicht immer nur ein geschäftliches Interesse, wirklich nicht, sondern manchmal auch wirklich so ein menschliches, dass man einfach so sagt, wo stehen wir miteinander? Wir haben ja irgendwie wirklich 3 Monate zusammen im Schützengraben gekämpft, weil so einen Film zu machen ist auch nicht immer nur Zuckerschlecken. So, also wo stehen wir jetzt?
Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass man ja auch nochmal Schauspieler auf einer anderen Ebene trifft, mit denen man gerne mal zusammenarbeiten möchte und die da anfragen kann.
Das
oder
Witzige
ist, das nicht
ist
so?
Nee, das Witzige ist, dass man vor einem Projekt oder so, wenn du gerade in so einer Castingphase bist wie wir gerade, du wählst wirklich alles rauf und runter und du hast ja auch einen Caster und der macht dir 50 Vorschläge und es passiert trotzdem bei jedem einzelnen Event, dass irgendjemand auf einmal deinen Weg kreuzt und dir denkst, Mensch,
warum
den habe ich ja total, habe ich ja wirklich komplett vergessen. Ja, und dann gibt es halt natürlich Leute, die auch irgendwie pitchen, also die Ideen. Also
oh, das stelle ich mir auch ätzend vor.
Aber weißt du, was das Allerwitzigste ist? Also was ich jetzt endlich verstanden habe, weil ich habe das immer so persönlich genommen. Manchmal siehst du jemanden, der
wegspringt, wenn er nicht sieht.
Ja, du guckst ihn an und der guckt einfach ganz schnell weg. Und ich dachte immer früher, Mensch, der hat doch überhaupt keinen Grund. Und jetzt habe ich es am Samstag das erste Mal auch gemacht. Ich sehe jemanden, den ich wirklich gerne mag und guck schnell weg, weil ich in einem Gespräch verwickelt war, das für mich wirklich sehr wichtig war.
Und ja gut, aber da kannst du ja gucken, steht derjenige gerade mit jemandem da und guckt weg für die Zukunft?
Ich kann ja sagen, da gibt es so unfassbare Dödel. Ey, Tommy! Ja, du, ich komme gleich rüber. Ja, Wahnsinn, dass wir uns wiedersehen. Das ist übrigens der Chef von Amazon. Ich habe gerade... Ist unfassbar! Du hast aber ganz
früher mal die Mösenteppiche verkauft.
Du hast aber graue Haare bekommen. So, ja, das stimmt. Ich würde dann gleich mal rüber. Und eine letzte Betrachtung.
Ja, weil ja auch alle Hacke eben sind. Das ist ja auch gefährlich.
Eine letzte Betrachtung noch gestern. Kommt ein wirklich ulkig aussehender Mann mit einer noch ulkigen Stimme auf mich zu, begrüßt mich.
Und sagt, ich bin Wiegald Boning.
Nee, begrüßt mich und dann sagt er, aber wir kennen uns ja nur von Teams, also eher so,
bist du dir sicher, dass du ihn so nachmachen möchtest,
ja,
wenn er die Sendung hier hört?
Ist egal. Und Und du bist ja viel größer in Natura. Und da hat er sich nicht mehr eingekriegt, dass ich so groß bin. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hör mal, so wie du aussiehst mit deiner Stimme, stell dir mal vor, ich würde mich so, also ja, wir können so von Teams, aber dass du so eine Lach-mich-aus-Figur hast und so eine Stimme, also das ist ja wirklich verrückt.
Ja, aber das ist das, was ich immer sage. Die Leute haben, mit manchen Sachen haben sie gar kein Problem. Das ist mit Größe, es ist auch immer, wenn man, also es führt jetzt zu weit, aber wenn man eine schlanke Frau war, ich habe ja immer gedacht, bist du dünn, muss man was essen, isst doch mal was, habe ich neulich gehört, da könnte ich ja eine Fresse hauen.
Das ist ja das, also das Schöne daran ist ja, dass man dann irgendwie intelligent ableiten kann, dass das Großsein scheinbar für den anderen kein Problem ist, weil ich gehe davon aus, wenn ich jetzt ein Kletschauge hätte, würde ich jetzt nicht sagen, du hast ja ein Kletschauge.
Ja, Dinge, die richtig schlimm sind, sagen sie nicht. Wenn man zum Beispiel schlechte Zähne hätte, würden sie sagen, du hast ja noch beschissenere Zähne als bei Teams.
Nee, für sowas hat man ja Freunde.
Auch da würde ich das niemals machen.
Und ja, aber trotz
du auch
alledem,
nicht übrigens.
Aber trotz alledem, also liebe Leute, könnt ihr euch es bitte einfach abgewöhnen,
ja, dieses,
weil...
Pff. Ey, vor allen Dingen, was soll deine Antwort
es
darauf sein?
Es ist lang, es ist super öde.
Ja,
ist,
ich bin groß, richtig, ja.
Und
ja, und ich bin dünn, genau. Ja, ich habe ja drei Kinder, ich ess wirklich was, ja.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns demnächst mal begegnet, übrigens, es gab auch eine Menge echt cooles Feedback für diesen Podcast hier.
Wirklich?
Muss man, ja, dummerweise.
Ich glaube auch, dass wir von vielen Stars gehört werden, das kriege
ja,
ich auch immer mit.
Aber leider nur im Radio am Freitag. So, der tägliche Podcast, der ist immer noch nicht, im Bewusstsein angekommen. Deswegen einfach
ja,
weiterempfehlen,
weiter.
abonnieren, weiterempfehlen. Liebe Freunde, auch morgen ist wieder ein Feierabend.
Bis morgen. Mal
Tschüss.
Gucken, ob Hannah dann noch lebt, ne?
Ja.
Wenn die Mittag gegessen haben.
Sülze.
Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja,
es
okay.
ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemand Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist,
aber
ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass es
postest. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.